Die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Ja, hier bin ich wieder, hier sind wir wieder, immer noch in unregelmäßigen Abständen, weil ich gerade mit einer Reihe von gesundheitlichen Problemen kämpfe. Die mir auf Instagram folgen, haben es wahrscheinlich schon gesehen. Aber ich werde weiterhin Große Töchter-Folgen produzieren, wenn auch nicht im üblichen 2-Wochen-Takt. Und ich bitte dafür um Verständnis. Und trotz der Unregelmäßigkeit, in der dieser Podcast gerade erscheint, möchte ich zu Beginn wie immer meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Martina, Marlene, Melanie, Ruben, Victoria und Katharina. Danke auch all jenen, die Große Töchter schon länger supporten. Dank euch ist es überhaupt möglich, diesen Podcast zu produzieren, denn wie ihr wahrscheinlich wisst, ist er großteils Community finanziert. Und wenn ihr Große Töchter supporten wollt, dann könnt ihr das auf Steady oder auch auf Apple Podcasts, da könnt ihr das anonym, weil das sehe ich überhaupt gar nicht, wenn ihr mich und diesen Podcast supportet. Auf jeden Fall vielen lieben Dank euch. In der heutigen Folge ist Natalia Lamotte von den Schwesterherzen Doulas zu Gast und wir sprechen über das Thema Muttertät. Wenn ihr, so wie ich bis vor einigen Monaten, nicht wisst, was das ist, dann hört einfach weiter, Natalia wird es euch erklären. Ich möchte allerdings diese Folge mit einem kurzen Vorwort beginnen, beziehungsweise mit einer Entschuldigung, denn aus irgendeinem Grund ist meine Audiospur in dieser Folge total übersteuert. Das ist mir, seit ich 2018 diesen Podcast mache, noch nie passiert, dass meine Audiospur übersteuert und sie klang auch während der Aufnahme komplett normal. Aber irgendwann bei der zweiten Frage hat offenbar mein Mikrofon aufgegeben. Ich konnte die Audiospur dann auch nicht mehr retten, zumindest nicht mit den technischen Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Mit AI wäre es wahrscheinlich irgendwie gegangen, aber das mochte ich dann aus Prinzip nicht machen. Ich wollte auch nicht meine Spur quasi neu einsprechen, weil das dann total unnatürlich und gestelzt klingt und es ja sinnvoll ist, wenn man wirklich einem Gespräch zuhört. Und ich wollte die Folge natürlich auch nicht kübeln, weil ich es total wichtig finde, über das Thema zu sprechen. Und dann dachte ich mir, es ist besser, sie so hochzuladen als gar nicht. Also wenn ihr die Übersteuerung bei meiner Audiospur, und ich habe es versucht, so gut wie möglich auszubügeln, aber es ging halt wirklich nur sehr bedingt. Wenn ihr das zu mühsam findet, dann spult halt einfach bei meinen Fragen weiter und hört euch an, was Natalia zu sagen hat. Das ist viel wichtiger. Was die Sache nicht besser macht, ist, dass ich gleich nach dieser Folge die nächste Folge, die ihr in 2 Wochen hören werdet, aufgenommen habe und da mein Mikrofon auch nicht funktioniert hat und ich das auch nicht gehört habe. Das heißt, es wird leider auch die nächste Folge ja in derart schlechter Audioqualität zu hören sein. Again, es tut mir sehr leid, aber ja, ich fand es dann besser, euch die Gespräche zur Verfügung zu stellen, als das nicht zu machen. Auch wenn es sich nicht so gut anhört. In jedem Fall wünsche ich euch viel Freude mit der heutigen Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für Große Töchter heute, für meinen Podcast. Es freut mich sehr, dass du heute hier bist. Und ich beginne ja alle meine Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du? Magst du dich vielleicht auch mal ganz kurz vorstellen bei den HörerInnen?
Sehr gerne. Also ich bin Natalia Lamotte. Ich bin, jetzt muss ich überlegen, 40 Jahre alt. Und ich bin nebenberuflich Doula. Das heißt, ich begleite Frauen, Paare bei Geburten. Egal wo sie stattfinden, bin ich einfach die emotionale Stütze Und ansonsten habe ich so einen ganz langweiligen Konzernjob. Noch in Teilzeit. Genau. Und ich habe vier Kinder. So.
Ja, du hast schon gesagt, du bist Doula nebenberuflich. Du bist ja Teil eines Doula-Duos eigentlich, oder? Also er nennt euch ja Schwesterherzen-Doulas, nicht?
Genau, mit meiner Schwester zusammen,
Ah
tatsächlich.
ja, also das ist eine Schwester, das wusste ich gar nicht.
Ja, das ist
Ja.
wirklich meine Schwester, ist nicht nur der Name. Wir sind Nachbarinnen auch, weshalb ist
Ah,
das ganz,
schön.
also passt sehr gut, weil man sich also einfach schnell die Kinder hoch runterschieben kann und dann kann man zur Geburt los, falls was wäre. Und auch so ist es einfach schön, in der Nachbarschaft mit seiner Schwester zu sein. Und genau, wir arbeiten auch zusammen und jede betreut aber ihre eigene Familie. Aber wir haben uns gemeinsam entschlossen, dieses Thema irgendwie in unser Leben zu holen.
Ja, du lebst so ein bisschen meinen Traum, weil ich hatte immer als Teenager auch so diese Vorstellung, dass ich mit meinen zwei Schwestern mal irgendwie in einem Haus zusammen wohne, wie die Hexen von Charmed oder so, oder ganz nah mit ihnen zusammen wohne. Das ist echt total schön. Also diese Vorstellung finde ich super schön. Ihr habt ja als Schwesterherzen-Doulas auch gewisserweise einen Begriff geprägt, der in den letzten Wochen doch einige Male bei mir aufgepoppt ist, auch in Medien, und den ich davor noch nie gehört hatte. Also vor 2025 habe ich diesen Begriff nie gehört, und das ist der Begriff Muttertät. Wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen, diesen Begriff zu prägen? Woher kommt der und was ist das denn überhaupt?
Also es ist eigentlich, es gibt einen englischen Ursprung, Matrescence, den wir, ich glaube, das war 21, das erste Mal gehört haben und auch keine Ahnung hatten, was das bedeuten soll. Und als wir dann die Bedeutung gesehen haben, worum es geht in Matrescence, also das ist eine, kann ich jetzt gleich sagen, vielleicht, also
Ja, gerne. Ja.
es beschreibt eine Entwicklungsphase von Menschen in der Mutterschaft, also Menschen, die Mutterschaft durchlaufen, haben ähnlich wie in der Pubertät eigentlich, kann man sagen, erleben diese Matrescence, also eine Phase voll massiver Veränderungen. Also es ist immer ein bisschen individuell, aber es verändert sich der Körper, zwischenmenschliche Beziehungen, dann sozialer Status, Arbeit oft auch und auch politisch verändert sich einiges für einen. Und also das Thema an sich, dass es eine Entwicklungsphase ist, hat uns sofort gecatcht, das hat uns sofort begeistert. Wir haben sofort angefangen zu recherchieren, was gibt es alles zu dem Thema Matrescence und haben sehr schnell festgestellt, dass es im gesamten deutschsprachigen Raum gar nichts dazu gab. Also wirklich null Interviews oder auch keine Blogbeiträge, Bücher etc. Nur in den USA gab es einen TED-Talk, der richtig cool das eigentlich in 6 Minuten erklärt, worum es da geht. Und ja, aber wir fanden, dass es total wichtig ist, dass dieses Thema auch hier verbreitet wird und haben das Potenzial dahinter gesehen, nur festgestellt, dass mit dem Begriff Matrescence das nicht so gut funktioniert. Keiner wusste so recht, wie man es aussprechen soll. Man hat sofort wieder vergessen oder hat eine Erklärung dazu gebraucht. Und deshalb haben wir dann überlegt, ja, wir brauchen irgendwie ein anderes Wort dafür, ein Pendant im Deutschen. Und dann kamen wir über Pubertät zu Muttertät, weil Matrescence ist auch an Adolescence angelehnt. So, und mit dem Begriff hat es viel besser funktioniert. Wenn wir dann angefangen haben, Gespräche zu führen, dann hatte das unser Gegenüber sofort ein Bild vor Augen. Ja, also hat sofort an seine Pubertät gedacht oder wusste zumindest, was damit gemeint ist. Und so haben wir dann versucht, das Wissen dazu zu verbreiten.
Es gibt ja auch im Deutschen den Begriff Matreszenz, also der von diesem Matrescence direkt übernommen wurde. Aber Muttertät ist natürlich viel eingängiger. Da wollte ich noch fragen, also wie gesagt, also ich habe 2025 zum ersten Mal von diesem Begriff überhaupt gehört und finde das auch sehr erstaunlich, dass das wieder so eine Sache ist, die Frauen betrifft oder auch Frauengesundheit betrifft, die man einfach nicht bespricht. So. Wann beginnt denn die Muttertät und wann endet sie? Also beginnt das in dem Moment, wo ich schwanger werde? Beginnt das in dem Moment, wo ich ein Kind gebäre und hört das irgendwann wieder auf? Oder was ist denn das Ende? Weil die Pubertät hat ja irgendwann ein Ende und dann ist ja ein. Dann ist man ja irgendwie anders, ne? Also dann, das ist ja ganz viel passiert. Das ist eben eine Entwicklungsphase
Und wie ist das mit der Muttertät? Also gibt es da einen Anfang und ein Ende, das man definieren kann?
Also wenn wir das biologisch irgendwie definieren oder neurologisch, so wie bei der Pubertät, also die beginnt mit den Hormonen. Wenn wir das so sehen würden, dann beginnt es mit der Schwangerschaft, also spätestens mit der Schwangerschaft, weil auch da verändert sich der Hormonhaushalt, die Hormonkonzentration im Körper von Gebärenden und auch tatsächlich genauso wie in der Pubertät die Gehirnstruktur. Also in Gehirnscans erkenntlich. Man kann das sehen, diese Veränderung, diesen Umbau, der da stattfindet, eben genau, wirklich sehr ähnlich wie in der Pubertät an anderer Stelle. Aber wenn wir das ein bisschen ganzheitlicher betrachten, dann kann es schon damit beginnen, wenn Frauen sich überlegen, dass sie überhaupt Mutter werden wollen. Also dieser Kinderwunsch, der oft noch gar nicht tatsächlich zu einer Schwangerschaft führt, verändert doch auch, wie sie leben, wie sie fühlen, wie sie denken. Also da, man könnte eigentlich sagen, es beginnt mit Kinderwunsch, mit bewusstem Kinderwunsch, spätestens mit der Schwangerschaft durch die Hormone und das Ende. Da hast du eigentlich auch schon die Antwort ein bisschen vorweggenommen, weil die Pubertät hat irgendwann ein Ende, aber ich glaube, keiner von uns kann es so richtig festmachen. So ja, gesetzlich irgendwie mit 18 bist du erwachsen, aber seien wir mal ehrlich, so wirklich erwachsen fühlt man sich da noch nicht oder darf vielleicht schon, merkt dann später, nein, noch nicht. Und ähnlich ist es mit der Muttertät, auch die hat ein Ende, weil es ist eben eine Entwicklungsphase und irgendwann ist man sozusagen entwickelt zum Elternteil. Aber wann genau, das ist individuell. Also bei manchen ist es turbulenter, dauert länger, aber man spricht von Jahren, nicht von Monaten. Also es geht über Geburt, Wochenbett und so drüber hinaus. Und ja, manche bekommen dann noch ein zweites Kind, dann kommt das, dann wird es wieder aufgefrischt, der Umbau. Aber es hat ein Ende, natürlich entwickelt sich der Mensch immer weiter.
Ja, klar. Ja, ja. Du hast ja schon angesprochen jetzt, dass sich das Gehirn komplett umbaut und das war eins der Sachen, die mich in der Recherche komplett geflasht haben, muss ich sagen. Das wusste ich nicht mal im Ansatz. Also es macht natürlich auch irgendwie Sinn, aber ich wusste das überhaupt nicht, dass das Gehirn der Mutter sich so drastisch in seiner Struktur verändert, dass sich quasi durch das Mutterwerden das komplett neu programmiert. Und es gibt ja auch diese, das hast du eh schon angesprochen, diese niederländische Wissenschaftlerin, ich glaube, sie heißt, ich habe mir das aufgeschrieben, aber ich kann sie, ich spreche sie falsch aus, Elseline Höckzem.
Höckzema, ja, genau. Also ich weiß auch nicht, wie man sie ausspricht, aber
Die hat diese MRT-Scan-Studien gemacht, wo sie dann feststellen konnte, welche der Probandinnen Mütter waren und welche nicht. Also das finde ich total erstaunlich. Was verändert sich denn im Gehirn, wenn man Mutter wird?
Also sehr vereinfacht, ja, weil ich bin keine Neurowissenschaftlerin und das Gehirn ist das komplexeste Organ, glaube ich, was wir haben. Aber wir haben eine Gehirnstruktur, das nennt sich die graue Substanz. Und das sind die Zellen, die Zellkerne. Und die verändern sich. Also man sagt, das Gehirn ist plastisch. Unser Gehirn kann reagieren auf Umwelteinflüsse und sich verändern. Das passiert in der Pubertät. Da kommt so ein Umbau. Das Gehirn reift, vor allem hier vorne, also der Frontallappen. Und in der Muttertät verändert sich das Emotionszentrum oder man könnte sagen, also es, die Stellen, die sich in der Struktur verändern, es schrumpft. Ja, also es wird diese Schicht wird dünner, was jetzt aber nicht negativ ist, sondern eher zu einer also in der Wissenschaft wird von einer Spezialisierung gesprochen. Also es baut sich um und was nicht gebraucht wird, fällt weg und es wird ein bisschen dichter und das ist auch das, was man erkennt, also dass die Struktur abnimmt, die graue Substanz. Das ist das, was auf den MRT-Bildern gemessen wird und was verglichen wurde bei der Forschung von der Höckzema. Und es geht um das Zentrum, das uns befähigt, sich in andere hineinzuversetzen. Theory of Mind, also Mutterschaft hilft dir oder spezialisiert dich darauf, dass du andere Menschen besser lesen kannst, dich besser in sie hineinversetzen kannst, was ja total wichtig ist, weil du bekommst ja da einen neuen Menschen in den Arm, der noch nicht sprechen kann und vielleicht selber noch gar nicht weiß, was ihm fehlt und was er braucht. Und dadurch bist du also ich würde jetzt nicht sagen, dass du automatisch dazu befähigt bist, aber du lernst schneller. Das wird damit ermöglicht. Und deine Bindungsfähigkeit. Also man hat festgestellt in der Forschung, je stärker diese Veränderung ausgefallen ist, also dieses Schrumpfen, umso einfacher fiel es den Frauen, Bindung zu ihrem Kind aufzubauen. Also es gab Fragebögen vorher und dann Fragebögen, als sie schon Mutter waren. Und man hat gesehen, bei denen diese Veränderung besonders stark, also diese Reduzierung besonders stark ausgefallen ist, dass die auf Bilder von ihrem Kind intensiver reagiert haben im Belohnungszentrum und dass sie generell angaben, eine recht enge Bindung zu ihrem Kind zu spüren. Weshalb auch die Wissenschaft sagt, dass diese Reduzierung der Gehirnstruktur ein Benefit ist, ein Vorteil, weil sich eben etwas, was relevant ist für diese Mutter-Kind-Geschichte oder für Elternschaft an sich, verbessert dadurch.
Mhm. Mutterthät bedeutet ja wirklich eine Veränderung auf allen Ebenen. Also über das Gehirn haben wir jetzt gerade schon geredet. Da werde ich nachher nochmal, glaube ich, darauf zurückkommen mit dir, weil ist da sich auch noch ein paar Fragen stellen, finde ich, in Bezug auf das, was Frauen konkret erwarten können auch. Aber wollen wir vielleicht mal so diese Ebenen durchgehen, auf denen sich Dinge verändern, wenn man Mutter wird?
Ja, also was ja absolut obvious ist für alle Körper. Der Körper verändert sich teilweise reversibel, teilweise für immer. Also eher Letzteres bei den meisten. Okay, das ist eben ersichtlich. Aber nicht nur optisch verändert sich der Körper, sondern auch sowas wie das Körpergefühl. Also wie empfinde ich meinen Körper? Welche Beziehung habe ich zu meinem Körper? Wie stehe ich zu meinem Körper? Das sind natürlich immer individuell, je nach Frau. Aber viele Frauen berichten, dass sie zum Beispiel, also es gibt entweder die einen, die finden es schwer danach, mit ihrem Körper irgendwie ins Reine zu kommen. Also die müssen dann erstmal ihren neuen Körper, den sie dann haben, akzeptieren lernen. Und dann gibt es wiederum andere, die sind gestärkter. Also die sind so, wow, was hat mein Körper geleistet? Er hat einen Menschen gebaut und er hat ihn geboren und haben eine bessere Connection zu ihrem Körper. Auch das wird beschrieben. Also das geht sowohl in die eine Richtung wie auch die andere. Es gibt Wins und Loss sozusagen für diese Ebenen. Dann gäbe es, ja?
Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber eine Sache, an die ich immer denke, also ich bin keine Mutter, aber eine Sache, die ich mir total schwierig vorstelle, ist auch so diese Erfahrung zu machen, dass mein Körper nicht mehr nur mir gehört.
Ja, das stimmt, das ist aber, finde ich, das kommt ein bisschen in der Schwangerschaft mit den ganzen Verboten, Geboten, was du plötzlich essen darfst, was nicht. Und dass du so ein bisschen wie so ein Brutkasten teilweise behandelt wirst, der sich an Regeln halten soll. Aber ich, für mich persönlich jetzt, das kann auch natürlich nochmal individuell empfunden werden, kam dieses, mein Körper gehört nicht mehr mir, mehr danach, nach der Geburt. Also durch Stillen, dass da irgendwie jemand ständig ein Bedarf angemeldet hat an meinem Körper. Und auch generell sind die erste Zeit der Elternschaft, also die ersten Jahre, sind sehr körperlich. Du trägst, das Kind kann ja am Anfang nicht gehen. Also es ist sehr viel, sehr naher Körperkontakt. Das hört dann auf mit den älteren Kindern. Aber das habe ich auch ein bisschen unterschätzt. Auch dieses, wie oft kann dich jemand anfassen? Wie viel Körperkontakt ist da eigentlich in 24 Stunden drin, weil es ist ja auch nachts teilweise. Also das fand ich auch beim ersten Mal vor allem überwältigend, aber auch die anderen Male, irgendwie verdrängt man das dann ein bisschen. Also es kommt dann, man hat ja den Körper irgendwann dann wieder zurück. Ja, aber du hast recht, es ist schon manchmal überfordernd oder befremdlich, dass es so eine Symbiose ist, dass du nicht du abgegrenzt bist, fertig, deine Silhouette, sondern noch jemand anderer davon Abhängig ist teilweise davon, ja.
Und das widerspricht ja auch so ein bisschen unserer westlichen Idee davon, was ein autonomer Mensch ist, ne? Weil das ist natürlich auch eine sehr männlich geprägte Idee. Also ich finde Frauen alleine dadurch, dass sie schwanger werden können und schwanger sind und irgendwie Kinder kriegen, widersprechen dieser Idee, dass wir irgendwie alle so voneinander abgegrenzte autonome Subjekte sind, ne? Das ja, ist eine philosophische absolut. Frage jetzt, aber so.
Voll, aber in dieser Zeit, es gibt ja auch da einen Begriff dafür, also für diese Diade. Mir fällt da jetzt gerade leider nicht Mama Toto oder sowas, das kommt irgendwo aus dem afrikanischen Raum. Also das das genau beschreibt, dass du, dass Mutter und Kind eine Zeit lang wie eins sind.
Mhm. Ja. Was ich auch noch als sehr spannenden Begriff in diesem Zusammenhang jetzt gelesen habe, ist der Begriff fetomaternaler Mikrokinerismus.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, wo es so tatsächlich darum geht, dass Zellen des Babys vielleicht irgendwie jahrelang, manchmal ein Leben lang in der Mutter verbleiben und umgekehrt auch. Also das fand ich sehr spannend auch.
Ja, das fand ich auch eine krasse Vorstellung, vor allem wenn man bedenkt, dass wenn eine Frau mehrere Kinder hat, dann kann das sein, dass die Zellen von dem ersten Fötus irgendwie, also ein paar Zellen, auch in den Geschwistern weiterleben, also dass sie da übergehen. Also dass man dann irgendwie so die Materie teilt, ist schon krass. Mhm. Und die Zellen, die da verbleiben, sind oft Stammzellen, also die Kinderzellen, die im Körper der Mutter verbleiben. Und man hat schon, also es gibt Hinweise darauf, dass sie auch sowas wie Reparatur arbeiten, zum Beispiel am Herzen von der Mutter oder so vollenden. Also das ist schon krass. Also du hast nicht nur Zellen von deinem Kind in deinem Körper, sondern die machen auch noch irgendwie was für dich.
Ja, ich finde das total spannend als Idee, einfach wie so, wie wir ja eigentlich, also wie Mütter und Kinder ihre Körper quasi teilen, so ein bisschen. Ne? Also das ist, ja, ich finde, das macht ganz viele Fragen auf, tatsächlich.
Voll. Und auch vor allem jetzt, wenn wir jetzt ein weibliches Kind nehmen, dann werden die Eier, also die Eier im Körper von einer Frau, werden angelegt im Embryonalalter. Das heißt, meine Tochter hat schon ihre Eier, während sie in meinem Bauch ist. Und wenn meine Zellen auf sie, auf meine Tochter übergehen und auch auf ihre Eizellen, dann hast du quasi so Großmutter, Mutter, Enkeltochter. Verstehst du, dass da so eine, dass da, diese Connection, da gibt es auch so ein Bild dafür, so ein Meme, das erklärt es eigentlich viel besser. Da sieht man irgendwie die Silhouette der Schwangeren, da steht dann da Grandmother und dann kommt drinnen das Baby, die Mutter, und die Eizelle ist quasi das Enkelkind.
Ja, ja. Wahnsinnig spannend, finde ich. Ja.
Damit sind wir ein bisschen abgekommen von den Ebenen.
Genau, also das ist die körperliche Ebene, die in großen Teilen sichtbar ist. Du hast gemeint, vieles davon ist nicht reversibel. Was ist denn das, was bleibt an Veränderung?
Ja, also zum Beispiel Schwangerschaftsstreifen oder wie die Brust aussieht oder also wirklich abhängig vom Bindegewebe und so weiter, da passiert ja also richtig viel von außen auch beim Körper. Es verändert sich eben die Hüfte oder sagen wir das Becken. Das finde ich aber, fand ich, ging dann wieder zurück. Das hat sich wirklich geweitet und ist dann nach den Geburten irgendwann wieder zurückgegangen. Also ich habe es gesehen am Stuhl, wenn ich drauf saß oder bei der Badewanne, da kamen die Wände immer näher, als ich schwanger war. Und irgendwann war da wieder, also aber wirklich näher einfach von den Knochen, also von dem Becken. Das hat sich einfach vorbereitet auf die Geburt. Ja, manche Frauen bekommen Pigmentflecken in der Schwangerschaft, die dann auch nicht mehr gehen. Und also da gibt es verschiedene äußerlich sichtbare oder auch innerlich, wenn der Beckenboden durch die Geburt zum Beispiel, manches ist nicht nur Schwangerschaft, manches ist auch die Geburt, die Spuren hinterlässt. Mhm. Also der Körper macht auf jeden Fall einiges mit.
Ja, und was sind die anderen Ebenen?
Die anderen Ebenen wären zum Beispiel die zwischenmenschliche Ebene, also Beziehungen, die Beziehungsebene. Das heißt, die Beziehung zu deinem Partner, deiner Partnerin, also einem anderen Elternteil, zu deinen Eltern, Schwiegereltern, Geschwistern, Freundinnen, Schaften, also Ich denke, sehr viele können davon berichten, abhängig davon, ob man jetzt die einzige Person im Freundeskreis ist oder die erste oder die letzte oder wieder im Freundeskreis ist, in dieser Zeit. Manchmal auch nicht für immer, manchmal pausiert auch nur so eine Freundschaft, aber auch da verändert sich was. Neue Menschen kommen dazu, andere gehen. Und zwar ein bisschen deutlicher, finde ich, als so im Leben, wenn man jetzt so, weil sich ja dein Alltag so krass verändert und auch deine Interessen und auch deine Aufenthaltsorte. Ja. Also ich war an Orten die ersten Jahre, da hätte man mich vorher nie gesehen. So habe ich schon andere Menschen kennengelernt, ja.
Ja. Dann gibt es noch die psychische Ebene und die lässt sich natürlich nicht von der körperlichen trennen, weil da natürlich auch hormonell viel passiert und im Gehirn, das haben wir schon besprochen. Aber was ist denn da wichtig zu wissen auch, wenn man Mutter wird, was sich da verschiebt?
Also, dass du, ich würde sagen, dass du, was viele vielleicht überrascht, ist, dass Emotionen wie, als hätten sie bei einem Lautstärkenregler auf dieser Skala, als wären da Punkte dazugekommen. Also sowohl in die eine Richtung als auch in der anderen hat man das Gefühl, ich war noch nie so wütend, ängstlich oder was weiß immer. Und auf der anderen Seite aber auch nie so glücklich. Und diese Gefühle sind so krass intensiv und es schwankt, also auch Stimmungsschwankungen. Das finde ich, das überrascht viele. Oder auch so eine erhöhte Ambivalenz von Gefühlen. Und dann hast du du denkst gleichzeitig, boah, ich muss hier raus, ich brauche wieder Zeit für mich oder ich vermisse mein altes Leben oder schlaf endlich oder weiß ich nicht. Und 2 Sekunden später denkst du dir, oh Gott, das ist das Beste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Also da fangen, oder ich habe echt teilweise angefangen, an mir zu zweifeln. So, ist das noch normal, dass die Gefühle so intensiv sind und so abwechseln und dann auch noch widersprüchliche Gefühle? Also generell Widerspruch ist so, Widersprüche, finde ich, ist etwas, was die Mutterschaft krass mit sich bringt. Also das ist einfach, wie wir da reingedrängt werden in Widersprüche, das ist sonst in keiner anderen Lebensphase.
Also ich habe dann auch noch so nachgelesen, wovon Mütter denn berichten, nachdem sie Mutter geworden sind, und viele berichten eben, dass sie wesentlich sensibler geworden sind, wesentlich launischer und vor allem aber auch wesentlich ängstlicher. Also dass es irgendwie ein normaler Teil der Mutterschaft ist, dass man plötzlich Ängste hat, die man davor nie hatte und auch natürlich massiv um das Kind auch Angst hat teilweise.
Absolut. Also das meinte ich mit diesem Regler, dass sowohl Wut als auch Angst kann eine Intensität erreichen, die du vorher nicht kanntest, die dir vorher nicht bekannt war. Wahrscheinlich auch, weil noch ein anderer Mensch, aber auch hormonell bedingt. Also viele, vor allem die das erste Mal Mutter werden, kennen das vielleicht auch, dass man am Anfang auch so komische Bilder hat. Also man sieht jemanden, der hält dein Kind, keine Ahnung, die Oma, deine Mutter hält das Kind und geht mit dir durch die Tür und du siehst schon, wie der Kopf vom Kind irgendwie gegen den Türrahmen. Also das... Du kriegst so komische Bilder, so Ängste. Die,
so intrusive Gedanken eigentlich.
Fast ja, schon. Das Wort habe ich gesucht. Genau, solche Gedanken kriegst du und die sind, und die erschrecken. Und das ist besonders in dieser Wochenbettphase, so in den ersten Zeiten, ist es total, kann das verstärkt vorkommen. Auch das ist oft überraschend. Also eine Intensivierung von Gefühlen, Stimmungsschwankungen. Also das geht dann sowohl in die eine als in die andere Richtung. Und besonders Angst und irgendwann auch Frust oder Wut, also das sind Dinge, die viele berichten, die sie so von sich gar nicht kannten.
Was ich mich dann auch noch gefragt habe in der Recherche davor, ist, wie hängen diese Veränderungen denn auch mit psychischen Erkrankungen zusammen, weil ganz viele Frauen ja auch nach der Geburt Depressionen bekommen, postnatale Psychosen bekommen und so weiter. Also macht das Gehirn auch anfälliger für ja dann wirklich pathologische Zustände, unter denen die Betroffenen sehr leiden?
Sehr guter Punkt und mitunter auch ein Argument von uns, weshalb wir finden, dass das Wissen über die Mutterschaft unbedingt verbreitet werden sollte, weil die Wissenschaft schon weiß, dass diese Phase eine besonders vulnerable Phase ist für Angststörungen, Depressionen. Übrigens auch wieder ähnlich wie in der Pubertät. Also jedes Mal, wenn das Gehirn im Umbau ist und Hormone stark kicken und diese zu starken Konzentration und es zu starken Konzentrationsveränderungen kommt, scheint das Gehirn anfälliger zu sein, je nachdem auch wie deine Umgebung ist, wie die Bedingungen sind, in denen du, also das ist ein Teil natürlich auch genetisch, aber auch umweltbedingt. Nur man weiß, dass in dieser Phase eine erhöhte Anfälligkeit dafür ist. Und deshalb ist es so wichtig, darüber zu wissen und vor allem entsprechende Strukturen und Unterstützung anzubieten.
Mhm. Neben der körperlichen und der psychischen Ebene gibt es ja dann auch noch so neurologische und hormonelle Ebenen. Das hängt alles zusammen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Also, oder was passiert denn hormonell? Das ist nämlich auch spannend eigentlich. Also was verändert sich denn hormonell während der Mutterschaft beziehungsweise auch während der Schwangerschaft schon?
Also es gibt die zwei, es ist natürlich auch super komplex, aber wenn wir uns jetzt mal auf den Kern irgendwie beziehen, dann gibt es die zwei Hormone, die besonders relevant sind. Das sind die Sexualhormone Progesteron und Östrogen, die sich 300-fach in der Konzentration vorfinden. Also weil die Plazenta unter anderem produziert diese Hormone. Das ist wirklich unfassbar. Es gibt, und da ist es stärker als in der Pubertät, weil die Pubertät läuft irgendwie über einen längeren Zeitraum, fast werden diese Hormonveränderungen gradueller irgendwie entstehen die gradueller. Und in der Schwangerschaft ist es wirklich komprimiert auf diese Schwangerschaft, also auf diese 9 Monate, wo es zu einem extremen Zuwachs der Konzentration von Östrogen und Progesteron kommt und dann nach der Geburt zu einem extremen Abfall. Also der geht teilweise tiefer als vor der Schwangerschaft. Und das, finde ich, merkt man auch. Also ich habe es auf jeden Fall gefühlt.
Wie hast du das gefühlt?
Also einmal körperlich Symptome, Schwitzen, irgendwie, dass der Schlaf anders war, Hitze, also Schwitzen in der Nacht, wirklich schweißgebadet, aber auch so.
Also wie so schon die erste, wie so wenn der Wechsel beginnt. So, das habe ich voll. Jetzt schon mit so 38, habe ich schon so die ersten Perimenopause-Symptome und das klingt so sehr danach, finde ich.
Es ist auch sehr ähnlich und das ist ja auch eine weitere Phase, die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Also ich glaube, auch da werden noch viel mehr Parallelen oder rauskommen in der Forschung, wenn denn genug Menschen dafür Geld bekommen und den Auftrag, sich das mal anzuschauen. Aber ja, also hat er auch trockener Mund und generell trockenere Schleimhäute. Also da passiert und eine Labilität, also im Sinne von, dass man es so nah am Wasser gebaut. Also ich habe im Wochenbett, es gab die ersten, ich glaube, das ist so ab Tag 3, wo es so droppt. Und bei jeder Frau anders, aber ungefähr so um den Dreh kommen diese Baby-Blues-Tage, nennt man die auch. Das ist eben, wo das ist so 3-4 Tage nach der Geburt der Plazenta, also wo diese Hormonkonzentration so extrem runtergefallen ist. Das ist eben eine Zeit da, ich habe wegen allem geweint. Also wirklich, ich habe die schlechtesten Soap-Operas angeschaut mit schauspielerischer Leistung unterirdisch und es hat mich zu Tränen gerührt, was normalerweise zu nichts geführt hätte. Ja, aber ich fand auch in dieser Zeit hatte ich so so ganz krasse, so schnelle Erkenntnisschübe. Also wenn es da irgendwie ein Problem gab, also so psychologisches Problem oder irgendwas Zwischenmenschliches, wenn ich das jetzt so vergleichen könnte, das sind so 10 Therapiesitzungen, das ging in 2 Stunden. Alles. Ich war so offen.
Spannend.
Ich war so offen, alle Schichten waren auf durch diese Geburt, dass man so richtig reinkam in den Kern und dann, also das ist jetzt wieder auch eine individuelle Erfahrung, aber ich weiß von PsychologInnen, dass zum Beispiel die Wochenbettdepression sich sehr, sehr gut behandeln lässt und man vermutet, dass es mit diesen Hormonen eben zusammenhängt, dass man da schneller irgendwie drankommt.
Anders. Ach, das ist so spannend, ja.
Ja. An diese Sache. Also da steckt noch so viel interessantes Know-how drin, was wir alles nicht beleuchten. Aber das ist der Hauptgrund, warum man sich überhaupt in der Forschung mit Muttertät, also warum man sich das überhaupt anschaut, ist die mentale Gesundheit von Frauen. Also das ist die Motivation dahinter, warum man sich so eine ja eigentlich physiologische Situation so genauer betrachtet.
Ja, ich würde gerne nochmal zu diesem Punkt zurückkommen, dass ich als, ich sage jetzt mal, als feministische Frau, die ja jetzt nicht irgendwie sich nicht mit Frauengesundheit beschäftigt, also ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema. Ich habe, wie gesagt, 2025 zum ersten Mal den Begriff Muttertät gehört. Ich habe auch 2024 zum ersten Mal in meinem Leben erfahren, dass die Perimenopause mit 35 beginnen kann. Ich habe all diese Sachen in den letzten irgendwie 2 Jahren gelernt. Und ich denke mir dann oft so, wenn ich es erst lerne mit irgendwie 37, 38, dann ist es für viele andere Frauen noch viel unzugänglicheres Wissen, weil ich bin die ganze Zeit umgeben von diesen Dingen.
Ja.
Ich finde es total skandalös, dass wir über diese Dinge nicht sprechen und dass das so schlecht erforscht wird. Und ich habe jetzt, das ist eine sehr suggestive Frage, aber warum glaubst du denn, ist das so? Also warum wissen wir alle so wenig Bescheid? Über Frauenkörper, ja. Basically.
Frauenkörper generell sind ja jetzt erst seit wirklich kurzer Zeit.
Gibt es ja erst seit kurzem, ne?
Gibt es ja erst seit kurzem und man hat ja auch, man weiß ja auch, dass man sich Frauen Medikamente oder Behandlungen teilweise erforscht hat an männlichen Ratten. Also der komplizierte Frauenkörper mit seinem Zyklus, mit seinen Hormonen, der reagiert ja so viel anders als die Norm. Ja, weiße Cis-Mann. Yeah. Weshalb Frauengesundheit so lange gegaslightet wurde. Also das ist der Grund. Und es gibt in dieser Gruppe Frauen, dieser heterogenen Gruppe Frauen, gibt es eine Gruppe, die noch ein bisschen weniger Aufmerksamkeit bekommt. Und das sind die Mütter. Mm. Weil das als Privatsache abgestempelt wird, diese Mutterschaft, die Care-Arbeit an sich abgewertet wird und die Forschung sich wirklich jahrzehntelang beschäftigt hat damit, wie die Entwicklung des Kindes ist, also des Menschen und welchen Einfluss das Verhalten immer nur der Mutter auf dieses Kind hat, aber zurückzuschauen. Also es war immer so eine Einbahnstraße, aber einfach mal zurückzuschauen in die Richtung, was macht es denn mit einer Frau, wenn sie Mutter wird? Was passiert denn bei ihr psychisch, körperlich, hormonell etc.? Das hat sehr lange gar nicht interessiert, weil das ist ja unsere Bestimmung.
Naja, das mussten wir einfach machen. Ne? Und egal was es für uns bedeutet, wir müssen das einfach machen. Das interessiert auch niemanden, wie es uns damit geht, sondern wir tun es halt einfach, weil wir müssen. Ja.
So.
Du arbeitest ja eben auch als Doula, beziehungsweise ihr arbeitet als Doulas und du hast auch mit dem Gesundheitssystem zu tun. Hast du das Gefühl, dass da das Wissen schon ausgeprägter ist über das Thema Muttertät oder was muss ich da noch tun oder was tut sich da schon?
Nein, also ich fürchte leider, es ist echt so ein absolutes Bubble-Wissen. Mhm. Also auf Social Media.
Was sagst du?
Ja, ich würde sehr gerne. Also es ist. Auf Social Media habe ich den, da bin ich manchmal hoffnungsvoll und denke mir, das kann man schon, da wird schon so oft drüber gesprochen. Und dann geben meine Schwester und ich auch Geburtsvorbereitungskurse in einem Münchner Movement, Body Yoga Pilates Studio. Und da sind wir dann mit Leuten in Kontakt, mit werdenden Eltern, die jetzt teilweise nicht mehr wissen, was eine Doula ist, weil die sind einfach in diesem Studio, die wollen einen Geburtsvorbereitungskurs machen, weil ich muss sagen, die Paare oder Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir als Doulas begleiten, das ist schon so ein bisschen gebiased. Die kennen sich schon ein bisschen besser aus. Die wissen ja immerhin schon, was eine Doula ist und die haben sich, die wissen schon, dass man im Gesundheitssystem lieber noch jemanden an seine Seite sich holt, weil die Erfahrung dann wahrscheinlich ein bisschen unterstützender wird. Aber wenn du jetzt so random werdende Eltern nimmst, dann ist es noch absolut unbekannt. Und ich will es den Leuten, also ganz individuell, persönlich auch gar nicht übel nehmen, weil du kommst da in diese oder in diese Elternschaft, diese neue Elternschaft und dir öffnen sich so viele Tore und eine riesige Industrie, Begriffe, die du noch nie gehört hast, Marken, von denen du nicht mal wusstest, dass sie existieren, dass man das überhaupt braucht, dass es Produkte davon gibt. Und dann kommt sowas, natürlich nochmal irgendwie, fällt nochmal unten hinten runter, weil der ganze Fokus ist aufs Baby, auf Medizin und so weiter, also der Ultraschall und so, das dient ja alles hauptsächlich der Untersuchung, ob das Kind sich gut entwickelt. Da wird jetzt wenig nach der Psyche von der Mutter sich erkundigt in der Schwangerschaft. Ihr wird gesagt, was sie zu tun hat, was sie zu lassen hat und dann wird geguckt, ob sie es auch richtig macht.
Ja, als Brutkasten, wie du gesagt hast schon, ne? Genau, man ist eine Hülle. Und wird so behandelt.
Und nach der Geburt, 6 Wochen später, gibt es ja eine Pflicht, also gibt es einen Termin beim Gyn oder der Gyn, und der dient der Körper, also der Feststellung, ob der Körper sich zurückgebildet hat. Und dann wird über Verhütung gesprochen.
Okay.
Bravo. Nach 6 Wochen denkst du dir, fair was? Da wird nie wieder was reinkommen. Also das war's. Ja. Also, und es wäre ein leichtes, wie bereits in manchen skandinavischen Ländern, zu diesem Termin zum Beispiel auch psychische Sachen abzufragen. Mhm. Also so ein Vorabtest zum Beispiel für eine Wochenbettdepression oder überhaupt, wie geht's dir? Also weil der Körper ist eine Sache. Natürlich spielt da mit, gehört die Psyche da mit dazu. Aber das ist das, wo wir am meisten merken, dass wir Mutter geworden sind. Ja.
Ich finde das so erstaunlich, weil es gibt offenbar keine andere Lebensphase, die so, oder keine andere Entwicklungsphase, die so große Veränderungen bringt wie die Matreszenz, außer jetzt der Adoleszenz. Und gleichzeitig sprechen wir so wenig drüber, gleichzeitig wissen wir wenig drüber, gleichzeitig wissen auch, also ich habe auch Frauen in meinem Umfeld, die irgendwie, also in meinem erweiterten Umfeld, die schwanger sind, und ich glaube auch da ist wenig, also da ist der Begriff, glaube ich, auch gar nicht bekannt, oder dass das irgendwie wirklich was ist, was einem zu einem anderen Menschen macht dann letztendlich. Ja. Ja, also man ist danach nicht mehr dieselbe Person wie davor. Und was ich mir die ganze Frage auch so mit dieser Veränderung von sozialen Beziehungen in dieser Phase. Also du hast es eben auch schon angesprochen, dass eben Freundschaften ganz oft verloren gehen in dieser Zeit. Andere Leute kommen dazu, aber es geht halt auch ganz viel verloren so. Ich habe auch schon von ganz vielen Frauen gehört, dass das auch eine extrem einsame, dass Mutterschaft auch extrem einsam ist. Also es gibt ja auch im Deutschen diesen spannenden Begriff Mutterseelen allein, den ich immer ganz besonders spannend finde, weil es so spannend, dass die Mutter irgendwie mit dem Alleinsein so in Verbindung gebracht wird, weil das ist auch die Erfahrung, die ganz viele Mütter eben haben, dass sie dann irgendwie zu Hause sind mit diesem Kind und irgendwie niemand mehr hier ist, ja, und man alles alleine machen muss und irgendwie man plötzlich auch so von der Erfahrungswelt anderer Menschen so ein bisschen abgetrennt ist, weil die das auch gar nicht vielleicht, also wenn ich lauter Freundinnen habe, die noch nicht Mutter sind, dann wissen die auch überhaupt gar nicht, wie das ist. So. Und das kann man auch ganz schwer, glaube ich, also ich bin selber nicht Mutter, aber ich habe auch irgendwie oft schon gehört, ich kann dir das auch gar nicht erklären, also ich kann mich da auch ganz schwer verständlich machen, weil dir diese Erfahrungswelt komplett fehlt. So. Und meine Frage, also diese ganze Vorwort dient eigentlich der Frage, wie schafft man es als Mutter oder wie kann man auch als Person, die eine Freundin einer Mutter ist oder so, oder eine Schwester, wie kann man dafür sorgen, dass Mütter sich nicht selber verlieren? Oder ist das vielleicht auch sogar Teil des Prozesses? Gehört das dazu, dass man sich selber verliert?
Also zum Teil ist es schon so ein bisschen so eine Sturm- und Drangphase. Also es kann eine Krise sein, aus der die ein Potenzial hat. Oder es ist ich glaube, eine Entwicklung ist selten linear oder es geht nur straight hoch, sondern es ist ein Auf und Ab, aber ich denke, dass wir aktuell noch sehr, sehr viel machen können, um diese Entwicklungsphase so zu gestalten, dass sich Mütter weniger allein fühlen, schneller vielleicht auch in ihrer Rolle ankommen oder besser, angenehmer, weil das aktuell nicht der Fall ist. Also es gibt dieses Problem, würde ich wirklich sagen, also von außen dieser Romantisierung der Mutterschaft, also wie, dass es das ist, was du eigentlich, also was dein Leben erfüllt, dein Sinn des Lebens von Anfang an, werden Mädchen drauf gepolt, wenn sie dann Mutter sind, also und gleichzeitig erlebst du diese Abwertung von Care-Arbeit, wie du bist nur Mutter oder jetzt ist sie Mutter, also dieser Widerspruch ist auch extrem. Einerseits soll das Ziel meines Lebens sein. Und auf der anderen Seite ist es dann plötzlich gar nichts wert, was ich mache und von Natur aus easy. Und wenn nicht, dann stimmt was nicht mit mir. Also da haben wir vor allem in Deutschland, ich weiß nicht, ob das auch in Österreich so ist, gibt es dieses Mutterideal und diese Erwartung aufopfernd und allein eben das alles stemmen zu müssen. Und die Realität ist dann ganz anders. Also es ist auch, innerlich hat man so einen Druck, man hat dieses Mutterideal, mit dem man aufgewachsen ist, das von überall einem aufgedrückt wird. Und dann kommt die Realität, du bist überfordert, Stimmungsschwankungen, müde. Was ich auch glaube, müde zum Beispiel, wir setzen das so gleich, Mütter sind müde. Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal diese Halloween-Verkleidungen gesehen hast von einer Mutter mit den Augenringen und so weiter. das ist schon so im Kopf, dass es für uns dazugehört. Das wären, das wären zwei Puzzleteile, ja, die oder Memory-Teile, Müde und Mutter. Mhm. Und ich habe das vor nicht allzu langer Zeit bei Susanne Mirau gelesen, dass das überhaupt nicht so sein muss. Mhm. Dass es früher in den oder in anders lebenden Gesellschaften war Mutterschaft und Müdigkeit nicht so eine Symbiose wie bei uns oder selbstverständlich zusammengehören, sondern es war eine gesellschaftliche Aufgabe, Kinder großzuziehen. Mhm. Und auch jetzt noch gibt es Urvölker, wo das viel besser geschultert wird, verteilt wird, wo nicht alles auf dieser Frau liegt. Mhm. Und dann kommt es auch nicht zu dieser Überforderung und zu dieser Müdigkeit, weil man macht es gemeinsam. Und ich muss sagen, also Care-Arbeit oder Mutterschaft ist systemrelevant. Das ist unsere Zukunft. Mhm. Sie wird behandelt, als wäre es deine private Entscheidung, dein privater Wunsch, und dann komm jetzt klar damit. Es interessiert uns sonst nichts, es sei denn, ich höre und sehe deine Kinder im Restaurant oder so. Dann interessiert es mich schon. Mhm. Aber ansonsten, mach das bitte, aber lass uns davon möglichst wenig mitbekommen.
Mhm. Ja, also ein Satz, der mir dann immer einfällt, ist, wenn die Kinder in der Schule gefragt werden, was ihre Eltern arbeiten, und dann kommt oft dann die Antwort, meine Mama arbeitet nicht.
Mhm. Ja, klassisch. Das hat meine Tochter auch zu mir gesagt. Also sie hat mir gesagt, wenn ich groß bin, will ich mal das machen, was du machst. Und dann habe ich so vorsichtig nachgefragt, ah ja, was? Nix. Und ich dachte mir so, oh Gott, hat das jemand gehört? Weil es war draußen. Ich habe mich so umgeschaut, ob das irgendwie jemand mitbekommen hat. Und ich so, wie, nix? Naja, nix, so wie du. Aber ich mache ganz schön viel. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja auch, ich habe auch Erwerbsarbeit und Care-Arbeit, ja. Also, schon in der Zeit gemacht. Und dann hat sie gesagt, ja, ist ein bisschen am Computer. Das ist ja keine richtige Arbeit. Was ist denn richtige Arbeit? Yeah. Ja, so Busfahren oder weiß ich nicht, hat sie mir halt so Berufe erklärt. Das ist richtige Arbeit. Ja.
Ja, ist auch, also nachdem du irgendwie 9 Monate mit ihr schwanger warst und sie geboren hast und irgendwie versorgt hast und so, ist es schon...
Ja. Sie geben einem so viel zurück. Ja. Ja, aber das hängt doch auch ein bisschen damit zusammen, dass wir das einfach generell nicht als gesellschaftsrelevante Infrastruktur ansehen. Also das ist irgendwie, ich habe ein Meme gesehen, irgendwie Care-Arbeit oder die Arbeit von Müttern jetzt im Speziellen ist wie WLAN. Also wenn es da ist, du merkst es erst, wenn es aus ist. Wenn es nicht mehr funktioniert, dann oh shit. Ja. Und so ist es damit, und deswegen werden die auch allein gelassen, und es gibt wenig Aufklärung und man kümmert sich nicht darum. Und wenn du dir mal anschaust, auch wenn du das bei Google irgendwie eingeben würdest, so Babysachen, Geschenke zur Geburt, du kriegst nur Babyzeug angezeigt. Nichts für die Frau. Und weißt du, die Mama braucht in dem Moment, die ist diejenige, die in dem Moment was braucht. Mhm. Also ja, okay, das Kind nehmen wir Windeln. Und vielleicht die Nahrung, wenn es nicht gestillt wird, dann das war's. Mhm. Aber sie braucht viel mehr.
Mhm. Was braucht sie denn?
Oh, sie braucht Kontakt. Also ich muss sagen, wenn du jetzt mehr Kinder hast, dann ist es so, dass in diesem Wochenbett, also nach der Geburt, meistens der Partner sich mit dem älteren Kind oder den älteren Kindern beschäftigt. Mhm. Und dann gehen die raus und dann hast du deine Ruhe. Aber du hast dann so eine Ruhe. Also mir ging es so, dass ich mich dann allein gefühlt habe. Da dachte ich mir, okay, dieses Baby spricht ja noch nicht mit mir. Und ja, ich werde jetzt nicht irgendwie belagert von irgendwelchen Anforderungen oder so. Und es ist ganz, ganz ruhig. Aber ich bin allein. Ich würde gerne jemanden haben, der da ist, dem ich vielleicht was erzählen kann, ohne dass er mich judgt. Und jetzt mal abgesehen von Binden und was du sonst, also weil dein Körper, also es fließen Tränen, Milch und Blut und alles. Nahrung. Mhm. Also du bist ja nicht in der Lage, oder doch, manche müssen das sogar, manche sind, du bist schon in der Lage, du weißt, wozu Menschen fähig sind, wenn sie einfach keinen anderen Ausweg haben. Aber du solltest nicht in der Lage sein, dir selbst dein Essen zu machen in den ersten Tagen. Du solltest liegen. Mhm. Da ist einfach, die Organe müssen sich wieder ordnen. Du sollst nicht aufrecht sein. Du sollst liegen und das ist in Asien total schön, was es da für eine Kultur ist, dass man die ersten 40 Tage bekocht und bemuttert wird und auch massiert. Also mein schönstes Erlebnis neben Essen im Wochenbett, mein schönstes Erlebnis war, habe eine Massage geschenkt bekommen und bin dahin und dann hat die Masseurin, also eine asiatische Masseurin zu mir gesagt, ich soll mich auf den Bauch legen. Und dann habe ich ihr gesagt, ich kann nicht auf den Bauch legen wegen den Brüsten. Die sind so groß und heiß und angeschwollen, die tun weh, ich kann mich nicht auf den Bauch legen. Und dann sie so, ein Baby, wie alt ist das denn? Und dann habe ich ihr gesagt, keine Ahnung, 5 Tage. Also es war wirklich sehr früh danach. Und dann hat sie mir das alles so gepolstert und sie hat meinen Körper angefasst, als wäre ich eine Göttin. Ich habe angefangen zu weinen von dieser Berührung, die so viel Wertschätzung und Anerkennung hatte für das, was der Körper geleistet hat. Das war wirklich ein wunderschönes Erlebnis. Ja.
Was hat dich denn am meisten überrascht, dahingehend, wie dich Mutterwerden verändert hat als Mensch?
Also ich war überrascht tatsächlich, also diese Ungleichheiten. Also ich bin durch Mutterschaft Feministin geworden.
Ja.
Ich würde sagen, vorher dachte ich, wir sind schon alle gleichberechtigt, es braucht es nicht wirklich. Aber das war wie so eine Lupe, wie so ein Brennglas auf die Ungleichheiten. Die wurden dann richtig groß sichtbar. Das hat mich überrascht, wie... und es hat gedauert, bis ich das überhaupt überrissen habe. Ich dachte die ganze Zeit, es wäre was Individuelles, es wäre ich. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich muss mich noch mehr anstrengen, ich muss das machen. Ich dachte immer, ich kriege das hin und habe mir immer so Meilensteine vorgenommen. Wenn das ist, dann wird es wieder so wie früher. Wenn das ist, dann. Aber dann, irgendwann habe ich gemerkt, nein, dieser Platz ist nicht mehr vorgesehen für mich in meiner neuen Rolle. Und dieser ganze Druck, der kommt für dieses Judging. Das war mir auch so, bei keiner Aufgabe vorher, sei es sportliche Aufgaben, sei es berufliche Arbeiten, gab es so viele kontroverse Meinungen, die auch geäußert wurden. Also so ein bisschen, wenn man einen Welpen hat, kriegt man das vielleicht mit, wenn man rausgeht und es gibt einem jeder ungefragt einen Tipp. Aber so wirklich gejudged wirst du mit da so wie mit einem Kind wirst du nicht. Und also das hat mich sehr überrascht, was ich plötzlich alles falsch machen kann oder dass ich es einfach auf einmal nicht mehr richtig machen kann, wirklich gar nicht, egal was du tust. Du stillst zu lange, du stillst zu kurz, du kümmerst dich zu sehr um dein Aussehen, zu wenig, du Helikoptermutter, zu laissez-faire. Also es gibt kein richtig in dieser Rolle, die funktioniert nicht. Dir wird sehr wenig geholfen und sehr viel von dir erwartet. Und es gibt null Anerkennung dafür. Das war auch für mich schwer, weil wir so auf diese Leistung ist gleich irgendwie Lohn verbunden und nicht Mehrwert, den du irgendwie der Gesellschaft bringst oder leistest. Das interessiert nicht so sehr. Und für mich persönlich, wie sehr es mich noch verändert. Ich dachte irgendwie, ich war da 30 beim ersten Kind und ich dachte, ich bin fertig so. Grundsätzlich so sehr fertig, also mit meiner Persönlichkeit so schon fertig und ich hatte so viele Momente, wo ich teilweise mittlerweile komplett anderer Meinung bin als vorher.
Ach, spannend.
Also das wird sich nie ändern und dann plötzlich so, ja, voll, sehr. Es gibt eigentlich kaum einen Bereich im Leben, den es nicht verändert hat, diese Mutterschaft. Aber ich würde grundsätzlich sagen, es war im Endeffekt eher ein Update. Es hat mich besser hinschauen lassen, es hat mich mehr sehen lassen und es hat mich mehr tolerieren lassen auch. Also Menschen tolerieren lassen. Es hat mich irgendwie mitfühlender und freundlicher gemacht.
Es gibt ja dieses Konzept des Mutterinstinktes.
Ah ja.
Und das wird ja aus feministischer Perspektive sehr kritisch betrachtet immer. Und ich habe mich dann aber in der Recherche gefragt, ist nicht eigentlich die Existenz der Muttertät und die Tatsache, dass sich das Gehirn total verändert und sich quasi darauf einrichtet, dass man sich jetzt um ein kleines Kind kümmert, so, ist das nicht eigentlich ein Hinweis darauf, dass es den Mutterinstinkt schon gibt?
Sehr guter Punkt. Und darüber haben wir lange Gedanken gemacht. Könnte man fast so sehen, wenn man nicht herausgefunden hätte, dass auch das Gehirn von anderen Elternteilen sich umstrukturiert, wenn sie, Achtung, engagiert sind und sich kümmern. Also wenn wir von einem Mutterinstinkt sprechen, müssten wir korrekterweise von einem Kümmerinstinkt sprechen. Gibt es ja Stimmen, die sagen, es gibt gar keine Instinkte beim Mensch, weil der Mensch so anders funktioniert im Vergleich zu den Säugetieren, dass wir diese richtigen, per biologischer Definition, Instinkte nicht mehr haben. Zum Beispiel Jagd oder weiß ich nicht was. Wir haben gelernt, wir gehen zum Kühlschrank oder in den Supermarkt und Also unsere Instinkte sind anders. Oder manche sagen eben, Menschen haben gar keine Instinkte. Aber jetzt bezogen auf diesen Mutterinstinkt, sollten wir vielleicht auch definieren. Also ich verstehe darunter, dass ich, ohne es gelernt zu haben vorher, weiß, was zu tun ist. Eben, weil es mir angeboren ist. Also eine angeborene Kompetenz. So würde ich Mutterinstinkt definieren. Und das konnte bis dato nicht nachgewiesen werden, dass es sowas bei Menschen gibt. Vielmehr sieht es danach aus bisher, dass es etwas ist, das ja es gibt eine biologische oder hormonelle Erleichterung, aber es ist Lernen. Es ist Lernen. Und auch eine Frau, die Mutter wird und danach sich nicht um Kinder kümmert, wird ein anderes Mutterhirn oder Elternhirn haben und wird auch diesen Instinkt nicht haben. Es geht um die Zeit, es ist Erfahrung. Und es wird oft gleichgesetzt mit Bauchgefühl. Also, und wir dürfen nicht vergessen, Bauchgefühl ist eben Erfahrung und all das Wissen, das du bewusst und unbewusst gesammelt hast. Ja, und bei manchen Menschen ist es lauter und deutlicher und bei manchen weniger. Aber wir Menschen, männlich, weiblich, dazwischen und außerhalb, lernen, wie es ist, sich zu kümmern und sind alle gleich gut dazu befähigt. Das ist mir auch wichtig. Mögen die Frauen, die schwanger sind und gebären, einen Warm-up haben, einen Vorsprung. Wenn der andere Elternteil, und das kann ein biologischer Elternteil sein, das kann auch ein Adoptivelternteil sein, wird das aufholen können durch Kontakt und mit dem Kind. Mhm. Und deswegen, und ganz kurz, und wie kommt es jetzt mit der Mutterthät? Weil also ich freue mich sehr, dass du mir diese Frage stellst, weil darüber habe ich mir wirklich dann als neue Feministin in der Mutterschaft viele Gedanken gemacht. So, wie kann ich dieses Thema raustragen? Widerspricht das irgendwie das dem Konzept? Aber die Mutterthät zeigt ja, dass es ein Werden ist. Mhm. Also diese Gehirnveränderung, die passiert nicht über Nacht und das ist es geht über Jahre, 1, 2, je nachdem. Es ist eine Umstrukturierung, es ist eine Veränderung und eben ein Lernen und nicht angeboren vorab. Und eben diese Struktur, diese Veränderungen in abgeschwächter Form, aber dennoch sichtbar, passieren auch bei nicht gebärenden Elternteilen. Und ich finde, das ist eher ein Beweis dafür, dass es den Instinkt nicht gibt, weil es eben eine Entwicklungsphase ist. Etwas, das Übung braucht, kann das jeder erlernen, öffnet das eher die Tore für alle.
Mhm.
Macht das Sinn?
Ich finde, es macht Sinn. Es gibt aber, finde ich, auch Widersprüche.
Okay.
Verstehst du, was ich meine? Also zum Beispiel ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel die Mutterthät auch stattfindet bei Frauen, die zum Beispiel Leihmütter sind. Die sich um das Kind kümmern. Das wird so ein bisschen dieser Idee widersprechen, finde ich zum Beispiel.
Weil sie haben diese Schwangerschaft und da gibt es diese hormonelle Umstellung, aber sie werden mit Sicherheit bei diesen Tests, wird das anders ausfallen, ihre Reaktion auf die Bilder von ihrem Kind und von fremden Kindern. So wird das meistens getestet. Es wird ein Fragebogen gemacht und dann gibt es diese Bildtests und welche Teile im Gehirn aktiviert werden. Also Mutterthät ist nicht nur dieses Schrumpfen des Gehirns. Es ist ja so viel mehr. Mhm. Auch diese Veränderung der Persönlichkeit und diese Virilität, also dass du so aufmerksam bist, dass du Angstzustände hast oder sowas. Das ist... das wird einen Unterschied machen zwischen einer Leihmutter und einer vielleicht auch Adoptivmutter, nicht biologischen Mutter, die sich um ein Kind kümmert. Die wird diese Ängste vielleicht entwickeln, obwohl sie nie ein Kind geboren hat. Mhm. Mhm. Und dieses Verantwortungsbewusstsein. und Mental Load und Emotional Load durch durch das Kümmern. Mhm. Also vielleicht, man muss auch, wir dürfen nicht vergessen, dass eben Pubertät ist nicht nur diese Gehirnveränderung, sondern das ist viel mehr.
Soziale, kulturelle, genau.
Ja. Genau, und auch der Freundeskreis, der sich verändert, dein Leben, der sich verändert, also all das, was dazugehört, wie eben in der, auch Pubertät. In der Pubertät ja viel mehr noch dazukommt.
Ja. Ja, es ist einfach so irrsinnig spannend, oder? Also das ganze Thema ist nicht spannend. Und ich glaube, es gibt da ganz viele Nuancen, die noch überhaupt nicht erforscht sind. So.
Ja, ja.
Ich bin echt gespannt, ich hoffe, dass in den nächsten Jahren da einiges dazu passiert und wir noch mehr lernen können. Was muss ich denn, und das ist wahrscheinlich eine viel zu große Frage zum Schluss, aber was muss ich denn ändern, damit Frauen tatsächlich gut Mütter sein können überhaupt?
Die Strukturen. Mhm. Also hundertprozentig, wir müssen aufhören mit der Abwertung von Care-Arbeit. Also die Anerkennung von Care-Arbeit, ich glaube, das ist der Anfang. Und dann, wenn du die nämlich aufwertest und wenn du sie anerkennst als das, was sie ist, nämlich systemrelevant für uns alle, und nicht nur Care-Arbeit jetzt, Mutter kümmert sich ums Kind, sondern auch Pflege und alles, was dazugehört, wenn du das anerkennst, dann wirst du mehr drum herum bauen. Aktuell bauen wir nichts um Care-Arbeit herum, sondern nur um Kapital und irgendwie Leistung, wie sie definiert und Profit. Ja, und also wir starten ins Leben mit Care und wir, wenn wir Glück haben, gehen wir auch aus dem Leben mit Care. Mhm. Ist es jetzt bezahlt von einer Pflegekraft oder jemandem im Krankenhaus oder ist es mit deiner Verwandtschaft? Und unser ganzes Leben lang. Und es wird so selbstverständlich genommen und ignoriert. Das verstehe ich nicht. Und für mich beginnt alles, wenn wir verstehen, dass Care das Fundament unserer Gesellschaft ist und wir sie wertschätzen und nicht mehr so abwerten, nicht mehr alles auf den Schultern von Frauen austragen, sondern es besser verteilen. Und diese bessere Verteilung, da kommen dann wirklich konkrete Handlungsschritte hinzu. Da muss die Politik dann, irgendwie die Elternzeitregelung und all das. Das meine ich mit Strukturen, die dann dafür gemacht werden. Mhm. Aber der Anfang ist mit der Anerkennung dieser Leistung.
Ja, es gibt nichts Wichtigeres, was wir als Menschen tun können, als Fürsorge. Also von alltäglichen Dingen bis hin zu großen Aufgaben, wie ein Kind groß sind.
Ja,
so.
Ja.
Und es ist wirklich so, finde ich, einer der, wie soll ich sagen, fast schon perversesten Ausdrücke einer patriarchalen Gesellschaft oder es ist so der Inbegriff an Patriarchat auch, dass das ist, was wir am meisten geringschätzen. So, das ist, was entweder gar nicht bezahlt wird oder massiv unterbezahlt wird, obwohl es das sein sollte, was im Zentrum unserer Gesellschaft stehen sollte.
Genau, das sollte im Zentrum stehen. Wir brauchen keine stärkeren Mütter oder sowas, wir brauchen stärkere Strukturen für sie. Mhm. Das ist es. Wir lassen sie aktuell allein und schließen noch ab, weil das ist privat.
Ja, genau. Ja.
Ja. Ja, also das wäre mein Wunsch, dass sich dahingegen etwas ändert, dass es da mehr Anerkennung gibt, weil ich fest dran glaube, dass es dann allen besser geht. Mhm.
Liebe Natalia, ich habe alle meine Fragen gestellt. Ich habe noch ganz, ganz viele Fragen, die mir wahrscheinlich niemand beantworten kann, weil das Thema noch so unerforscht ist. Aber für unser Gespräch habe ich jetzt mal alle Fragen gestellt. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne noch sagen würdest, was ich dich jetzt nicht gefragt habe oder was dir noch wichtig ist? Irgendetwas, was ich vergessen habe oder woran ich nicht gedacht habe?
Nein, du hast wirklich sehr viele, sehr gute Fragen gestellt. Danke dafür.
Dann habe ich noch eine Frage und zwar, wenn Leute jetzt deine Arbeit finden wollen, wo finden sie dich, wo finden sie eure Arbeit, wo finden sie die Schwesterherzen, Doulas, wo kann man dir auf Social Media folgen? Magst du kurz noch einfach erzählen, wo man dich so findet und wo man dich unterstützen kann oder wo man dich engagieren kann? Genau.
Also engagieren vor allem in München, es sei denn irgendwie als Speakerin zu dem Thema. Dann gerne auch woanders.
Das ist aber auch schon mal ein wichtiger Hinweis, dass du auch als Speakerin anfragbar bist.
Ja, genau. Tatsächlich sind wir auch Teil von 2, 3, 4 Doula-Ausbildungen, haben wir ein Modul eben zur Muttertät, weil natürlich alle, die mit Müttern oder Eltern arbeiten, also ich finde, das ist Basiswissen, die sollten darüber Bescheid wissen. Mhm. Müssen es jetzt am besten, am liebsten wäre mir, jeder würde das raustragen. Benutze den Begriff so wie Pubertät. Verbreite es, bring es raus. Aber zumindest, wenn das schon zu viel verlangt ist, dass es noch nicht so normal ist wie Pubertät, das Wissen drumherum, dann wenigstens die Menschen, die mit Eltern zu tun haben, dass sie es erkennen, dass sie Bescheid geben können, weil es so entlastet. Und wir wissen alle, wie wichtig Sprache ist. Und Sprache schafft Realität und ermöglicht Austausch. Und das Beste an diesem Wort ist, dass es dir zeigt, es bist nicht nur du. Hm. Weil wenn es für etwas einen Begriff gibt, dann ist es ein kollektives Empfinden.
Ja.
Vielleicht in der Intensität, du weißt, die Nuancen sind einfach. Aber deine Frage war, wo man mich findet, und das ist unser Account des Schwesterherzendoulas. Also wir haben auch eine Webseite, aber wir sind vor allem auf Instagram tätig. Und genau, zu diesem Thema bitte auch, kann man uns immer Fragen stellen, sich immer melden. Das langweilt uns nie, da werden wir nie müde, darüber zu sprechen und uns darüber auszutauschen.
Ja, sehr schön. Dann vielen lieben Dank dir.
Ich danke dir. Ich habe zu danken für deine Fragen und für die Bühne, die du mir gegeben hast zu dem Thema.
Ja, ich hoffe, es hören viele Menschen zu, die sich vielleicht ein bisschen besser gesehen fühlen, die vielleicht ein bisschen besser eine Erwartung oder die ihre eigenen Erfahrungen vielleicht ein bisschen besser einordnen können. Und ich hoffe auch, dass ganz viele Menschen zuhören, die vielleicht Mütter in ihrem Umfeld haben oder schwangere Frauen in ihrem Umfeld haben, die dann die auch besser unterstützen können. Das wäre so meine Hoffnung tatsächlich. Also vielen lieben Dank dir für all die wichtigen Infos.
Vielen lieben Dank, Natalia, für das sehr informative Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle relevanten Links, auch die Links zu den Schwesterherzen-Doulas und zu Natalia, findet ihr in den Shownotes. Dort seht ihr auch alle Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, wenn ihr mir etwas mitteilen wollt. Große Töchter findet ihr @großetöchterpod auf Instagram. Mich findet ihr @FrauFrasel. Eigentlich auf allen Social-Media-Plattformen, wirklich aktiv bin ich nur auf Instagram. Große Töchter könnt ihr supporten, indem ihr den Podcast mit 5 Sternen bewertet, wo ihr gerade hört. Wenn ihr Große Töchter auf Steady oder Apple Podcasts mit einem kleinen monetären Beitrag unterstützt und wenn ihr diese Folge mit FreundInnen teilt und wenn ihr sie nicht mögt, also diese Folge oder diesen Podcast, dann teilt ihn doch mit Menschen, die ihr nicht mögt. Dann haben wir alle was davon. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis wir uns wieder hören und bis dahin nicht kleinkriegen lassen.